stellt euch vor, ihr seid in einem fantastischen, mittelalterlich wirkenden Land unterwegs und kommt gerade davon, ein altes Gewölbe geplündert, erkundet zu haben. Nun seid ihr gerade auf dem Rückweg und es ist schon ein bisschen später und ihr kommt an eine Wegkreuzung, an dem ein mehrstöckiges Haus steht. Licht dringt schwach aus den Fenstern. An der Tür hängt ein Schild, das leicht im Wind rumquietscht, auf dem eine blutige Axt drauf gemalt ist. Es muss sich wohl um ein Gasthaus handeln. Und wie gesagt, es ist ja schon später am Abend. Wie passend könnte man ja hier einkehren. Oder wollt ihr weiterziehen?
Ich habe Hunger.
Hunger.
Innen drin sitzen schon ein paar Leute. Es ist eher dämmerig. Ein, zwei Kerzen stehen auf dem Tisch. Hinter der Theke steht ein sehr großer Mensch, würdet ihr nicht sagen. Beim genauen Hinschauen hat der doch so einige Features von eurem Halborg in der Mitte, aber doch noch etwas größiger und bulliger.
Kann ich mit einer Waffe, die ich bestimmt dabei habe.
Ja, du hast eine Waffe dabei.
Kann ich mit einer Waffe quasi mein Bier bestellen? Oder ist das, wie schaut das?
Wie sieht das aus, wie du mit einer Waffe ein Bier bestellst?
Wie soll man sagen? Man klopft zart mit dem Prügel oder keine Ahnung einfach auf den Tresen und sagt so, hi.
Um deine Bestellabsicht kundzutun.
Ja, und zu sagen, ich habe Hunger.
Ja. Der wird eben noch am Gläser putzen, was wird er immer so machen?
Wie viele Leute sind denn sonst noch in der Bar auch sonst?
Also, in der einen Ecke ist so zwei Tische da halb besetzt, in der anderen Ecke noch ein weiterer Tisch, wo die Karten spielen. Es spielt auch jemand Musik von einem, so würde ich sagen, grünhäutiger Gestalt. Gut, der Wirt wendet sich dir zu, Mokibor, dein Name. Ah. Und fragt sie, ja, was wollt ihr?
Fritten?
Haben wir nicht.
Ich suche uns einen Tisch.
Ja.
Ich schaue mich um. Es gab ja den Klavierspieler, es gab ein paar Leute und es gab auch eine recht ruhige Ecke. Ich ziehe mal die ruhige Ecke für uns vor.
Die ruhige Ecke war der leere Tisch neben dem in der Ecke, wo nur ein Tisch besetzt war. Und die Gestalten neben dir betrachten dich schon so ein bisschen aufmerksam.
Wenn es zu aufdringlich wird, lasse ich den Schnabel einmal schnappen. Aber nur so ganz.
Es kommt ein Fauchen zurück.
Ich ziehe den Kopf an und stelle die Rückenfedern auf.
Siehst du, einer von denen angestellt ist ein Tabaxi, ein Katzenwesen. Sondern die anderen. Mach mal einen Perception-Wurf. Also ein W20 auf deine Perception-Fähigkeit.
Insgesamt 20.
Selbst in diesem fahlen Licht siehst du, dass die Begleiter von dem Tabaxi eine sehr, sehr fahle Haut haben. Und der eine zeigt so spitze Zähne. Der Wirt schaut euren Halborg in der Mitte nochmal dann. Wir haben einen Topf und Bier.
Top. Dreimal anscheinend.
Genau, ein Topf. Mein Lieblingsessen.
Drei Kupfer. Für jeden.
Achso, ist das viel?
Drei Kupfer ist sehr
keine
wenig.
Ahnung, also ist ja, vielleicht werden wir ja gerade über den Tisch gezogen, ich weiß ja nicht.
Mokibor, mach du mal einen Perception-Wurf.
Heißt? Ich habe ja keine Ahnung.
Das W20?
Ich nehme einen
W20. Würfelst den und
plattierst deinen Wisdom-Wert?
Nee, den Perception-Wert drauf. Unter Nature?
Ja.
Du hast oben
steht null. Bei mir steht null.
Okay.
Das ist einfach,
dann
total
ist einfach
noch
das ist,
ich habe eine 1 gewürfelt tatsächlich.
Ah!
Ganz gut. Ich habe gehört, das ist entweder besonders gut oder besonders schlecht.
Hier ist es besonders schlecht.
Oh, tatsächlich.
Okay, du wartest, bis der oder du setzt dich zu deinem Kumpanen, der da schon an deinem Tisch sitzt. Euer Gnomen-Kleriker darf auch nochmal auf Perception würfeln, aber weil er so klein ist, mit Nachteil.
Wie mit Nachteil?
Mit Nachteil, du bist so klein.
Dass ich mich auf den Stuhl stellen kann, um mich umzuschauen.
Er muss ja mit 2 W20 würfeln und die kleinere Zahl.
Das kleinere ist eine 15.
Trotz deiner kleinen Größe schaust du mal auf und hinter der Theke an der Wand, recht weit oben angebracht, deshalb kannst du es sehen, ist ein Steckbrief. Und da auf dem Steckbrief ist eine Rabengestalt abgebildet. Und irgendwie erkennst du die wieder, weil diese Rabengestalt, die hat so eine Feder, die so ein bisschen absteht. Und das ist irgendwie genau wie bei deinem Kumpan, mit dem du jetzt die letzten Tage unterwegs warst. Und an diesem Steckbrief steht so Reward 500 Gold.
Aber unser Freund hier hat ja eine Kapuze übergezogen.
Nur über die Rückenfehler.
Über die, die so absteht. Mhm. Also wie gut sind wir denn eigentlich befreundet? Das ist ja dann auch so, ne? Eigentlich. Also.
Aber ich würde auf jeden Fall nochmal zur Bar gehen und mir irgendwas noch, was weiß ich, einen Löffel holen, Salz holen, whatever. Irgendeinen Vorwand, um quasi nochmal näher an den Steckbrief zu kommen, um den unauffällig lesen zu können.
Du wirst ignoriert.
Das ist zu klein.
Weil er mich nicht sieht.
Ja.
Das wäre egal, solange ich den Steckbrief lesen kann.
Ja. Jetzt steht da so ein kleiner Gnome an der Barkante und guckt total unauffällig nach oben.
Schon nee, was da noch dazu steht, außer.
Das ist von da ist zu klein.
Aber weiß ich denn jetzt von diesem Steckbrief oder weiß ich das jetzt nicht?
Du weißt es nicht, du hast eine 1 gewürfelt.
Ich bin dumm wie Brot.
Nein, du bist nicht dumm wie Brot, du warst halt einfach...
Hunger.
Du warst du hattest so viel Hunger, dass du einfach nur auf dein Essen gewartet hast. Ja, Mann, wann kommt dieser Eintopf? Und konntest diese 2 Minuten, die der Wirt gebraucht hat, um die Teller zu holen und euch da auf den Tisch zu stellen...
Ich bin mit Essen beschäftigt. Ja, okay, verstehe. Ja.
Und
jetzt bräuchte ich eigentlich den Ellbogenkick von...
Ja, aber der steht vor der Theke
rum. Und steht vor der Theke und glotzt doof nach oben.
Die da drüben sind komisch.
Und die da drüben sind komisch.
Der hat einen größeren Eiknackzahn wie ich.
Ah. Du schaust rüber und kannst dann auch bei dem einen so einen spitzen Zahn sehen.
Und das ist
die schauen immer mal wieder zu euch rüber.
Ah.
Genau. Ja, auf jeden Fall, ich komme dann zum Tisch zurück, setze mich zu meinem Essen, schreibe quasi ein Zettelchen, so von wegen... dein Bild hängt über der Bar und schiebe es mal so unauffällig zu ihm rüber, ja?
In dem Moment...
gucke ich zur Bar. Ich will ja mein Bild sehen.
In dem Moment
stehen... Du weißt ja auch nichts von dem Bild eigentlich.
Nee, ich freue mich nur, dass man hier scheinbar aus irgendeinem Grund von meiner Berühmtheit gehört hat und mir ein Ehrenbild über der Bar aufhängt.
You're pretty
famous. Wenn ich dann Wanted darunter lese, dann wird das gleich ein bisschen umschlagen.
Das steht in der fremden Sprache.
In dem Moment stehen eure Tischnachbarn, die auch schon immer wieder hergeschaut haben und getuschelt haben.
Der Tabaxi
und seine 2 Kumpanen auf und kommen auf euch zu und umringen euch.
Hast du dir irgendwann in der Gegend hier Freunde gemacht?
Ich bin eher ein Einzelgänger.
Warst du schon immer ein Einzelgänger?
Irgendjemand hat 500 Gold auf deinen Kopf ausgesetzt.
Und dann sagt der Tabaxi, und das Gold gehört uns.
Raus hier.
Und das wäre der Moment, wo wir Initiative würfeln würden.
Unter den Tisch tauchen.
Oder unter den Tisch tauchen.
Oder in die Sendung einsteigen und sagen, herzlich willkommen zur D&D bzw. zum Würfelabenteuer-Sendung im Radio. Im Studio heute, Time.
Hallo.
Hallo. Und der Tiffy.
Hallo.
Und der Markus.
Hallo.
Und der Fussel, das bin ich, der mit der keinen Ahnung. So, ne? Die anderen 3 kennen das alles schon. Wollt ihr mal erzählen, worum es geht?
Ja, wir haben gedacht, wir machen mal eine Sendung über Pen Paper, über das Rollenspiel mit Stift und Papier. Was wir alle 3, Markus, Tiffy und ich, betreiben, schon länger, schon sehr, sehr lange teilweise und teilweise sehr ausgiebig. Ja, und darf auch mal erzählen, wie das so ist, wie das so geht, was daran toll ist.
Genau, ich kenne relativ viele Leute, die einfach sehr häufig sozusagen nächteweise verschwinden, zusammen mit einem großen Berg Süßigkeiten, irgendwie einen Haufen witziger Würfel haben, W6, W20, W100, W10, was weiß ich, was man da alles so haben kann, also mehrseitige Würfel, und dann einfach nächteweise in irgendwelchen Fantasiewelten abdrehen. Kann man das so...
Ja, in unserem Alter ist es nicht mehr nächteweise, sondern leider nur noch stundenweise. Aber ich kann mich ja schon so in Studiumszeiten schon das ein oder andere Mal, wo das halt länger ging, erinnern.
Versuchen wir uns mal dem Ganzen so ein bisschen systematischer zu nähern. So, was ist denn eigentlich, also was ist eigentlich ein Rollenspiel? Was macht ein Rollenspiel aus?
Im Prinzip suchst du dir irgendein Szenario aus, was dir gefällt. Also sei es so ein Herr der Ringe-Setting oder irgendwas Fantasy-mäßiges, Cyberpunk, Raumschiff Enterprise oder Star Wars gibt es zum Beispiel auch als Rollenspiele. Dann kriegt jeder eine Figur, die er spielen will.
Einen Protagonisten.
Und
der Charakter von einem.
Bei den meisten Spielen hat man einen Spielleiter, der quasi sich eine Story ausdenkt. Genau, du hast jetzt gesehen, dein Protagonist hat irgendwelche Fertigkeiten. Ja. auf die du dann würfelst. Und dann spielt man damit quasi diese Geschichte.
Und je nachdem, was man so würfelt und was sich der oder die Spielleiterin dann ausdenkt, entwickelt sich sozusagen die Situation fort. Und eine 1 war jetzt gerade besonders schlecht. Also das, ja.
Genau, zum Beispiel, die kann sagen, bei einer 10 siehst du das und das, bei einer 12 das und das und bei einer 14 noch das und das. Ja.
Die 1 war jetzt in diesem System, was wir gespielt haben, das D&D-System, 5. Edition, ist halt schlecht, weil man D&D möglichst hochwürfeln will. Sollte.
Genau, was habe ich da gewürfelt? Also was, wie hieß das? Ich weiß das gar nicht mehr. Irgendwas mit P.
Perception, Wahrnehmung.
Also das heißt, kriege ich irgendwie irgendwas mit? Ja? Genau. Checke ich eigentlich überhaupt die Lage? Und das war jetzt quasi, nö, gar nicht. Und
jetzt kann ich als Spielleiter zum Beispiel sagen, um diesen Steckbrief zu sehen, musst du mindestens eine 10 schaffen.
Ah. Ja.
Und dann zum Beispiel, was ich, um einen Kirchturm zu sehen, reicht eine 2. Weil das groß ist, ja, um irgendwie eine Ameise zu sehen, brauchst du eine 25. Ja. Und dann hast du natürlich, je nachdem, was du kannst, ja, was ich, wenn du jetzt zum Beispiel Barbar bist, hast du vielleicht 100 Watt in den Arm und 1 Watt im Kopf. Ja. Das sind vielleicht, bist du in körperlichen Fertigkeiten besser, ja.
Immer diese Klischees.
Du kannst halt besonders gut draufkloppen, ja. Das dann,
genau, dann sind meistens deine körperlichen Fertigkeiten gut und andere haben vielleicht eher auf geistigen Attributen.
Okay, und dann geht halt so ein, wie groß sind so die Gruppen, die dann da spielen, sag ich mal?
Typisch, denke ich mal, so zwischen 3 bis 5 Spielenden. Hätte ich jetzt mal so gesagt. Das ist, glaube ich, ganz typisch. Es gibt es aber auch deutlich kleiner. Also theoretisch kann man auch in der Zweierpaarung spielen. Und
ein Spieler, ein Spielleiter.
Genau. Ja. Und ich habe auch schon Gruppen geleitet gehabt mit 10 Spielern. Das ist allerdings dann schon sehr herausfordernd und anstrengend. Also
10, 12 Leute war auch mein Maximum, aber.
Und also wie funktioniert das dann? Es gibt ja dann Leute, die einen sehr hohen Redeanteil haben möchten und wollen und welche, die so ungefähr so gar keinen Redeanteil haben wollen. Also wie bringt man die dann sozusagen, also bei 3 bis 5 klingt ja dann ganz gesund, so, weil dann kriegt man noch jede mitgenommen. Bei 10 dann wahrscheinlich, also wie in so einer Klasse, ich stelle mir das vor wie so eine Kindergartenklasse am Ende des Tages, ne? Wenn man irgendwann reinkommt, dann...
Bisschen, ja. Manchmal schon. Selbst nur mit 3 oder 4 Spielern.
Okay, spielt ihr öfter zusammen?
Ich spiele schon sehr lange mit Markus zusammen. Anfangs eher so, dass er Spielleiter war und ich Spielerin. Jetzt ist es gerade beides. Also ja, wir sind in 2 Runden zusammen, wo er einmal Spielleiter ist und ich Spieler und andersrum. Und mit Tiffy bin ich in einer Gruppe, wo ich Spielleiterin mache.
Das heißt, er tanzt dann sozusagen nach deiner Pfeife.
Das würde ich so nicht sagen. Spieler haben ja auch was an der Geschichte beizutragen. Deren Erzählrecht, wie man das meistens nennt, beschränkt sich halt einfach nur auf ihren Charakter. Aber in dem haben sie nahezu alle Freiheiten, was dann halt auch einen nicht unwesentlichen Anteil des Geschichtsverlaufs beeinflusst. Das
Story macht, genau.
Und wenn du was ganz anderes ausgedacht hast?
Genau.
Dann habe ich Pech gehabt.
Das ist der Standard so. Ja, der Spielleiter denkt sich eine geile Story aus und die wird eigentlich instant von seinen Spielern gerailroadet. Das gehört mit dazu.
Sowas wie, wir gehen einfach weiter, ja?
Ja, genau. Ihr hättet jetzt auch, also das Ding ist, ihr hättet jetzt auch weitergehen können. Da habe ich mir auch mal kurz überlegt, was dann passiert. Aber selbst hätte ich das nicht gemacht, hätte ich dann irgendwie mir kurz überlegen müssen, was passieren könnte.
Genau, zum Beispiel, also,
oder halt auch nicht. Und sagen, okay, ihr geht weiter.
Ja, aber in dem Fall kannst du jetzt zum Beispiel sagen, wir sagen, nö, wir wollen jetzt nicht die Kohle ausgeben, wir zelten am Waldrand. Und in dem Moment kommen halt die drei Typen von drin, die den Steckbrief gesehen haben, raus und erkennen ihn. Mhm. Also als Spielleiter kannst du, wenn du sagst, okay, ich will, dass die aneinander geraten,
so haben.
Kann man das schon hindeichseln.
Es ist nicht unbedingt die gleiche Geschichte, es wird eine andere Geschichte sein. Sie findet dann draußen im Wald statt.
Genau, ja. Wo man besser wegrennen kann.
Ja.
Ja. Es ist auch nicht so, dass das Spielleiter unbedingt seine Geschichte durchzwängen sollte.
Spannend.
Also das ist wahrscheinlich auch ein großes Missverständnis, was dann viele Leute haben, dass halt jemand denkt, okay, es gibt eine Person, die halt den totalen Plan hat. Also würdet ihr sagen, trifft dann eigentlich gar nicht so zu. Also so eine grobe Idee.
Man kann es so spielen, denke ich. Man muss es nicht so spielen. Und ich denke, den Reiz macht es gerade aus, wenn man dem ein bisschen offen lässt und sich auch selber so ein bisschen überraschen lässt, wo führt die Geschichte einen hin und was kann man an, wie sagt man so schön, interessanten Szenen präsentieren. Und da hilft es natürlich, wenn man das auch ein bisschen spontan machen kann. Da fühlen sich manche am Anfang ein bisschen unsicher, aber ich kann eigentlich nur sagen, dass die besten und spannendsten Szenen eigentlich dann aufgekommen sind, wenn man sich drauf eingelassen hat und einfach mal geguckt hat, was passiert eigentlich so.
So, das ist jetzt halt so irgendwas.
Genau, es gibt tatsächlich auch Spiele, jetzt hier hast du zum Beispiel einen Erfolg oder einen Misserfolg, hat funktioniert oder hat nicht funktioniert. Und es gibt auch Spiele, das eine relativ kleine Chance auf einen totalen Erfolg oder auf einen Misserfolg. Und alles zwischendrin ist so ein, hat funktioniert, aber. Ja? und eigentlich gerade so Sachen, wo irgendwas schief geht, haben eigentlich ein viel höheres Potenzial, damit sich da eine Story draus entwickelt, als es hat nicht geklappt, dann bist du in der Sackgasse, ja, oder ja, alles hat ohne Probleme geklappt. Dann ist es auch so ein bisschen langweilig.
Ja, ja. Die Spannung ist dann so ein bisschen raus.
So irgendwie, ja, du hast jetzt irgendwie dem Händler irgendwas geklaut, aber er hat es halt gemerkt. Ja?
Oder du bist instant ausgerutscht, ja.
Genau.
So. Okay, aber und das notiert man, also da, ne, zu dem Spiel gehören ja Würfel, das hatte ich gerade schon mal erwähnt, das ist dann so W1, nee, W1 gibt es nicht, das ist der Blödsinn.
Es gibt ein W2er, das ist eine Münze.
Eine Münze, ja, klar. Ja. Also eine Münze wäre ein W2, okay. Ja. Und dann gibt es halt so 3, 4, 6, 20, 12, 10.
Es gibt genau. 4, 6, 8, 10, 12, 20. Das sind die euklidischen Körper, glaube ich, oder? Es gibt auch ein W30, aber ich habe noch kein System gesehen, denn...
Ruf des Warlocks.
Okay, es gibt ein System.
Markus. Es gibt mehr, aber das fällt mir immer ein, weil das war das, wo ich es zum ersten Mal erlebt habe.
Es gibt genau. Ein System, wo sogar ein W30-Würfel benutzt wird. Und dann gibt es halt noch die W100er.
Der große Vorteil ist für die meisten Leute einfach zu lesen, weil Prozent halt Angabe, ja. Was die Wahrscheinlichkeiten angeht.
Ah, das ist sozusagen, ne, wenn man mit einem W100 in Anführungsstrichen würfelt, dann kann man sagen, okay...
Du hast eine 30%-Chance. Ja.
Also anstatt eine Münze zu werfen, muss halt über 50% kommen. Okay.
Genau.
Also gut, also man hat halt dieses, man spielt, es gibt diese Charaktere, die sind so wild verteilt, dann Spielleiter ist zufällig oder das eher so eingependelt? Oder ist so ein bisschen auch, welchen Fetisch man lieber auslebt sozusagen?
Ja, also ich kenne mehr Leute, die lieber spielen, weil beim Spielen hast du so ein bisschen den Vorteil, du kannst einfach eine Story konsumieren.
Ja,
ich kenne ein paar Leute, die tatsächlich viel, viel lieber spielleiten. Ja? Aber also der Großteil sind eigentlich eher Spieler.
Weil sie sich zurücklehnen können und sagen können, also wenn die Story nicht weitergeht, ist nicht meine Schuld. Ja,
ja, ja. Es ist, Spielerseite ist schon ein bisschen mehr konsumieren als auf der Spielleiterseite. Ich muss schon ein bisschen was vorbereiten. Ich kann jetzt nicht spontan spielleiten, dass ich mich wohlfühle, wenn man dann spielt. Ja, dass ich schon irgendwie ein gewisses Gerüst habe, auf dem ich aufbauen kann und von dem ich dann aber auch weggehen kann. Manche machen noch mehr Vorbereitung, so richtig, richtig viel.
Es gibt was, das nennt sich NPC, Non-Player Character, jetzt wie zum Beispiel der Wirt, ja? Oder die am Nachbartisch sitzen. Da gibt es dann wirklich Leute,
die
machen so eine komplette Charakterstudie quasi zu...
Oh mein Gott, und dann wären wir einfach weitergelaufen.
Genau.
Ja. Aber wird man dann auch wütend als Spielleiterin oder so, wenn die einfach nicht tun, also so partout nicht, was man sich so ausgedacht hat? Dann seid ihr eigentlich doof oder kriegt ihr... Oder ihr habt keine Ahnung.
Es, du,
ich überlege gerade, ob ich jemals wütend war.
Enttäuscht, hätte ich jetzt eher gesagt.
Ja, enttäuscht. Oder so.
Über vertane Chancen.
Ja.
Es gibt auch Spieler, die herausfordernd sind. Ja.
Also, ich weiß ja, was ich vorbereitet habe. So. Und ich weiß ja, wie hoch die Herausforderung ist. Ob das jetzt auch der nächste Kampf ist oder das nächste Rätsel oder die nächste Begegnung mit irgendeinem NPC. Und dann vergesse ich manchmal, dass die Spieler das halt nicht wissen, dass es vielleicht irgendwie gar nicht so schwierig ist, der nächste Kampf, wie er erstmal aussieht.
Achso, und dann bauscht man ihn halt so groß auf und bereitet sich da wie wild drauf vor und denkst dir, eigentlich kommt das, was ich wollte, danach.
So?
Genau.
Und dann kommt es halt nicht zum Kampf, weil die Spieler Angst haben.
Nicht in die Puschen kommen.
Oder ganz oft ist so die...
Und denken, sie könnten, schaffen es gar nicht.
Achso.
So. Ja.
Oder man plant einen Abend, um dann diese einen Abend lang geplante Aktion in 5 Minuten durchzuführen.
Also Worst Case wäre quasi, du sagst, irgendeine Non-Player-Character-Gruppe hat irgendein Item, was man unbedingt haben muss. Das hast du den Spielern schon erzählt und dann haben sie die ganze Zeit Schiss, sich dieses Item zu holen, auf das du eigentlich gewartet hast.
Und das hätten sie eigentlich in den ersten 5 Minuten tun sollen, um dann zu dem eigentlichen Plot zu kommen. Dann ist der ganze Abend eigentlich nur das Warten auf den Moment, was hätte in den ersten 5 Minuten passieren sollen.
Ja, aber dann habe ich ja schon die übernächste Session vorbereitet.
Genau, ich finde es auch als Spielleitung immer nicht schwierig, weil, okay, dann haben wir jetzt den Abend mal ein bisschen was anderes gemacht, das war spannend und fürs nächste Mal muss ich nichts vorbereiten, sehr schön.
Und man hat löst man das auf am Ende?
Also, man könnte, aber man kann es auch für sich behalten.
Weil das wäre dann sozusagen die nächste Frage. So ein Abend ist ja irgendwie so eine Endloswelt eigentlich so ein bisschen so. Also gut, es gibt schon so einen leicht abgeschlossenen Plot, aber anscheinend ist er ja, so wie ihr das beschreibt, halt offen, nicht?
Also man kann ihn viel und offen spielen. Es gibt durchaus auch Systeme, die es ein bisschen stärker auf Szenen setzen, sodass man immer wieder vereinzelte Szenen spielt und die dann halt auch klar abschließt. Aber ja, viele sind wirklich. Das macht, finde ich, auch so ein bisschen den Reiz aus, dass es halt nicht ist, wie ich baue ein Spielbrett auf, spiele eine Stunde und dann ist das Spiel irgendwann an einem Endpunkt angekommen, sondern ich kann eigentlich relativ lange und fortlaufend spielen. Ich kann das versuchen, immer an einem Abend abzuschließen, aber was man halt meistens sucht, sind sogenannte Cutpoints, dass man sagt, okay, hier ist jetzt ein guter Punkt, wo wir sagen, es macht gerade Sinn, eine Pause zu machen und beim nächsten Mal anzusetzen.
Ja, also sowas wie der Abend ist jetzt rum, der Kampf ist rum oder ihr seid jetzt irgendwo wieder
durchgekommen. Ja, aber wenn du gerade zum Beispiel einen großen Kampf hast, wo du weißt, der geht jetzt 2 Stunden, bis wir durch sind. Mhm. Und es ist schon später, kannst du sagen, ja, okay, jetzt geht der Kampf los. Da machen wir dann nächstes Mal weiter.
Ja. Mhm. Also Cliffhanger, wenn man so will.
Genau.
Oder bei uns ist auch so ein Chat, der durchgängig ist. Wir wollen immer One-Shots spielen, das heißt so Abenteuer, die man halt an einem Abend zu Ende spielt. Bei uns werden unsere One-Shots immer zu 3-Shots, wo wir mindestens 3 Abende für die brauchen, so, weil es dann doch länger geht.
Und das ist jetzt schon so, also wir haben ja auch so einen Treff einmal im Monat und da bietet man halt was an, was man so in einem Mittag machen kann, eben sogenannte One-Shots. Da ist dann schon so, dass wenn ich zum Beispiel eine Story anbiete, wo natürlich auch viel Hintergrundstory ist, die jetzt die Spieler nicht erfassen können, ja, da sage ich schon danach, kann ich den Spielern erklären, so okay, die Hintergrundstory war eigentlich das und das und das. Mhm. Ja, und ihr habt diesen Part drin gespielt. Wenn wir jetzt, wie bei uns, Kampagnen spielen, die vielleicht ein Jahr dauern, ja.
Länger.
Also mindestens ein Jahr dauern, dann ist natürlich so, dann kann es schon mal sein, dass du dir so Hintergründe erarbeiten kannst oder mal was rausfindest, ja. Aber im Zweifelsfall will dir der Spielleiter gerade eben nicht sagen,
also es geht. Genau, also ihr spielt tendenziell eher in Gruppen, die sozusagen beständig sind.
Genau.
Verstehe ich das richtig? Ja. Zuerst. Also, ne, also grundsätzlich hat man so seine, ich sag mal, seine Dudes und Dudinnen und so und dann macht man so sein Ding.
Genau.
Oder ich habe zum Beispiel eine Gruppe, da sind witzigerweise, wir sind 6 Spieler und 4 von denen sind Spielleiter.
Gleichzeitig.
Genau.
Gleichzeitig oder?
Nee, halt nacheinander. Aber da ist auch oft so, dass man quasi so, man hat dann eine Gruppe an Charaktern und die spielen dann eine Episode und dann quasi wechselt der Spielleiter, dann spielt man eine andere Episode mit vielleicht auch einer anderen Gruppe und anderen Charaktern und dann gehst du damit zurück. Jetzt sind quasi 3 Wochen vergangen, 4 Wochen vergangen, seitdem ihr das letzte gemacht habt, jetzt geht eure Story wieder weiter. So.
Ah, dass man sozusagen Exkurse dann spielt.
Genau, wir haben zum Beispiel eine Gruppe, die arbeiten für die Heilige Inquisition der Kirche, ja. Oh, dann eine Gruppe, das sind quasi professionelle Diebe, die anderen sind eher so Söldner und dann kannst du halt immer so
ein bisschen hin und her switchen, und in der großen gleichen Geschichte bleiben. Das
genau, und du kannst natürlich auch verschiedene Angles spielen, sage ich jetzt mal.
Ne? Was heißt Angles?
Also so
Blickwinkel. Dass du genau die gleiche Geschichte hast, aber du schaust von sehr unterschiedlichen Sachen drauf.
Also gut, also ihr spielt sozusagen, oder was heißt, wie lange geht denn so ein Abend? Dann fangen wir so erstmal.
3-4 Stunden.
3-4 Stunden.
Aber wir sind älter.
Wie wir schon gesagt haben, früher bis spät in die Nacht.
Oder früher hat man auch einfach mal Freitag, Samstag, Sonntag gespielt, am Stück.
Ich hab jetzt, mit Pausen.
Ja, aber ich habe jetzt auch noch eine Runde, da spielen wir den ganzen Samstag zum Beispiel halt. Auch mit dann zwischen den Essen und Pausen und so. Aber ich glaube, der Lörracher Rollenspielverein hat auch immer so eine Hütte. Die geht dann 4-5 Tage, glaube ich.
Ja, und du spielst dann oft halt auch
verschiedene Runden. Ja. Aber der limitierende Faktor ist eigentlich Zeit, die man zur Verfügung hat.
nicht, was man gerne wollte, sondern
genau.
Ne, man wird müde, hungrig, lätschig.
Der letzte Bus kommt.
Ah, shit. Ja,
ja, der letzte Bus kommt. Oder der letzte Zug.
Ja.
Also, okay. Ich kenne auch Leute, die tatsächlich schon so viel Zeit hatten, dass sie irgendwann gesagt haben, ich hatte jetzt 8 Runden die Woche, jetzt habe ich zu viel.
Ja. 8 Runden?
Und, aber also bei normalen Menschen ist eigentlich so, dass man weniger Zeit zur Verfügung hat, als man gerne spielen würde.
Okay, weil es macht so ein bisschen süchtig. Das ist so der Subtext.
Ja. Also ich meine, ich hätte jetzt irgendwie nichts dagegen. Wie gesagt, ich habe jetzt 3 Runden, 2 davon leite ich. Irgendwie hätte ich jetzt auch nochmal Bock, eine 4. Runde zu spielen, und zwar in Magier zu spielen, weil ich gerade Bock habe, Magier zu spielen, aber erstmal eine 4. Runde finden.
Wann?
Und dann.
Und Zeit.
Wann, ja.
Okay, und du sagst, du hättest jetzt Bock, so einen Magier zu spielen. Das ist so, man spielt immer so ein bisschen so das, worauf man gerade Bock hat, und.
Man spielt eigentlich als Spieler immer das, auf was man Bock hat.
Genau. Es ist so, generell, also bei fast allen Spielsystemen ist es so, ist geschickt, wenn du eine ausgewogene Runde hast.
Also nicht alle sollten
also wenn jetzt fünf wollen. Draufhauen können und keiner kann denken zum Beispiel oder keiner kann heilen.
Fände ich aber mal spannend.
Keiner kann schleichen. So,
fände ich aber echt mal spannend.
Stimmt, da musst du halt als Spielleiter dann eine Story anbieten, wo du damit durchkommst.
Ja, dann heute musst du halt ist der die Möglichkeit haben, öfter Heiltränke zu kaufen zum Beispiel.
Genau.
Ja. Also ja. Die Geschichten werden anders ausfallen, wenn
genau. Du solche Gruppen hast. Und oft ist dann so, dass man halt sagt, okay, wir haben jetzt zum Beispiel einen, der gut ist mit Technik, einen, der heimlich sein kann, einen, der guter Kämpfer ist und, oder Nahkämpfer und ein Fernkämpfer. Man guckt halt, dass man sich die Gruppen so ein bisschen divers zusammenstellt.
Aber wie gesagt, muss nicht.
Genau,
ich finde das mittlerweile total doof.
Also muss nicht sein.
Diese Diversität, das ist lieber so eine schöne Monokultur, so ein
bayerisches Dorf. Es soll halt jeder das spielen, was er spielen will.
Genau, und es gibt dann Leute, die sehr, sehr festgelegt sind. Der eine sagt halt, ich will immer einen Elf spielen als Rasse und immer einen Magier.
Habe ich, weil man so, Bock hat dann.
So ne? immer.
Und dann gibt es die in dem System nicht.
Nee, und, also, und
das ist natürlich dann ein Problem.
Und ich bin zum Beispiel jemand, der sagt, mir ist es total egal. Ich kann irgendwie mit jeder Klasse, mit jeder Rasse kann ich irgendwie Spaß haben, so, ja. Mhm. Uns fehlt jetzt halt noch ein Heiler oder ein Tank oder whatever.
Und dann machst du es halt.
Dann mache ich das. Ja. Ja?
Und du meinst, Unfug geht in jeder Rasse
genau,
und jeder Klasse.
Genau, Unfug geht mit jeder Rasse und Klasse.
Okay, aber grundsätzlich, also und dann habe ich aber meinen Charakter und dann habe ich meine Gruppe sozusagen und ich spiele die dann sozusagen, wenn sich das anbietet, trifft man sich und macht dann immer und haut dann ein paar Stunden auf den Kopf. Und irgendwann läuft sich das so aus und dann wechselt man so den Charakter oder man wechselt den Charakter mit dieser Gruppe. So ein Charakter stirbt er dann? Tut das weh?
Ja und ja. Charakter können sterben. Schon, ich glaube auch in jedem System kann ein Charakter sterben. Manche Systeme sind jetzt vom Setting jetzt nicht so gefährlich.
Und viele haben halt auch Safety-Netze, die einen eher ein bisschen abfangen und meistens noch einen Ausweg anbieten, aber nicht immer.
Es gibt zum Beispiel Systeme, wo du Magie hast, da kannst du bis zum krassesten Fall irgendwie Leute wiederbeleben, auch wenn sie komplett tot waren. Und andere Systeme sind halt nur, nö, wenn tot, dann halt tot, Punkt. Und es gibt Systeme, wie zum Beispiel bei D&D, da gibt es wirklich Leute, die spielen über Jahre hinweg in der Kampagne ihren einen Charakter und haben da super viel Arbeit reingesteckt und entwickeln die auch immer weiter. Und dann gibt es gewisse Systeme, da weiß ich, mein Charakter wird sterben. Also
in der ersten Stunde.
Es gibt zum Beispiel ein Spiel, das heißt Trophy Dark oder Cthulhu, so Lovecraft-Horror-Sachen. Bei Lovecraft ist eigentlich so, entweder mein Charakter stirbt oder er wird verrückt. So, da stellt man sich von vornherein drauf schon mal ein. Das heißt, wenn er dann verrückt wird oder stirbt, dann, ja? Ist es so, ja, well, es war zu erwarten. Wenn jetzt halt jemand seit 3 Jahren sein D&D-Charakter irgendwie jede Woche 5 Stunden gespielt hat, dann ist so zack, tot. Das ist dann schon nochmal eine andere Nummer.
Ja? Also ich kenne das halt, das ist aber auch schon 20 Jahre her, von Das schwarze Auge war das halt so, da gab es diese Papierblätter so, ja. Die wollte ich ja vorhin eigentlich drauf kommen, so, da hat man dann irgendwelche Werte drinstehen, wie eben ich habe eine Vorahnung oder halt nicht und ich bin schnell und ich bin geschickt und ich bin stark und ich bin klug und die ganzen Sachen, die wir jetzt auch schon irgendwie hatten und alle Jubelpunkte, die ich mir sozusagen erwerben konnte damals, konnte ich sozusagen upgraden, so, ne? Ich bin dann schneller geworden, klüger geworden, schöner geworden, mehr Charisma, was weiß ich. So,
Gibt es immer noch in einigen Systemen. In vielen Systemen. Ja, das ist auch das Coole daran, wenn die Charaktere dann besser werden.
Dann besser, aber dann tut es ja noch mehr weh, wenn er stirbt.
Ja, und dann ist es noch dramatischer.
Und man kann auch nicht betrügen, weil man will ja auch mit der gleichen Gruppe weiterspielen. Was macht man dann? Also 3 von euch sterben jetzt, oder von uns. Und dann einer
bei durch. Wenn 3 sterben, ist die Gruppe weg in diesem Fall.
Dann setzt man das TPK
Total Party
und der Spielleiter hat gewonnen.
Okay. Die nächste Runde fängt dann an mit, ihr habt schlecht geträumt.
Ja, könnte man, aber also typischerweise denke ich, dass sowas überlegt man sich tatsächlich auch mal mit was anderem neu anfängt, vielleicht eher, als dass man sagt, man steckt rein.
Und ein Sequel macht er sich selbst.
Ja, also was man wirklich viel haben dürfte, ist, wenn halt einzelne Charaktere nach Möglichkeit natürlich in einem bedeutenden Moment von uns gehen, damit sich irgendwie in der Story noch gelohnt hat und nicht total irgendwo in der Ecke unbemerkt von allem und jedem dahin scheiden, dann denke ich, ist es häufiger, dass dann einfach mit einem anderen neuen Charakter angefangen wird, der dann nochmal eine ganz neue Blick auf die Geschichte und auch in die Gruppe gibt.
Das also man spielt dann 2 gleichzeitig oder habe ich
gesagt? Nee, der eine Charakter wäre dann weg, ja. Weil ja tot.
Achso, ich dachte, also wenn ich jetzt merke, so, der, also vielleicht will ich ihn ja auch loswerden, kann ja auch sein. Weil ich
auch das gibt es. Also ich habe auch schon Spieler gehabt, beziehungsweise da war ich nicht Spielleitung, aber ich habe schon in Runden gespielt, da hat ein Spieler gesagt, nee, ich mag den Charakter nicht mehr und hat ihn umgebracht. Also beziehungsweise wir sind in eine gefährliche Situation gekommen und er hat halt nicht wirklich auf sich Acht gegeben, so würde ich das mal eher sagen wollen.
Das habe ich mal im Live-Rollenspiel
gemacht. Aber tatsächlich war das total spannend, weil es war für die Kampagne ein Riesenwendepunkt. Mein Charakter damals hat das Gefühl, dass sein Charakter zu etwas Größerem bestimmt war und er stirbt in diesem Moment. Ja. Das ist ungefähr so, wie der große Anwärter auf dem Königsthron stirbt. Für mich war das große, die Welt zusammengebrochen, aber dann stellt sich heraus, dass die Freundin von ihm schwanger war und in diesem Moment war dieses Kind mein Ein und Alles, weil es war quasi der...
Freundin im Spiel, also
die Freundin, von dem Charakter. Die Freundin, ja. Genau. Und, aber damit war im Prinzip das Einzige, was meinem Charakter ab dem Moment nur noch wichtig war, dass dieses Kind sicher bleibt und dass er alles vorbereitet, dass, wenn es alt genug ist, die Möglichkeit hat, den Thron zu besteigen. Die Geschichte ist in dem Moment so episch geworden durch so den Tod des Charakters.
Klassische Erzählung, Man in Black, Game of Thrones.
Ja, aber halt der Hauptcharakter war weg. Es waren wirklich sozusagen die zweite Besetzung, die vorbereitet, dass irgendwann mal die eigentliche Standardgeschichte mit dem Thronbesteiger losgeht. Ich fand, das hatte in dem Moment ein ganz, ganz neues Level gewonnen.
Okay.
Das ist aber, glaube ich, auch tatsächlich so ein Punkt. Was reißt die Leute an diesem Spiel? Das sind halt Stories. Ja? Mhm. Wieso lese ich Romane? Wieso gucke ich mir einen Film im Kino an? Ja? Wieso gucke ich mir Game of Thrones an? Weil ich glaube, Menschen haben das, dass sie einfach Stories
Gossip einfach
gut finden oder interessant finden oder so. Ja? Und das ist genau hier auch so. Du kannst dir quasi deine eigene Story zimmern.
Ja, aber wenn du dann doch stirbst, das ist doch frustrierend. Oder? Naja, keine Ahnung. Okay.
Ja, aber kommt ja darauf an, auch dann, wie du stirbst. So, wenn das so einem epischen.
Also wenn du stirbst, dann stirb wenigstens episch.
Ja, genau.
Ja. Genau. Ja. Gib dir Mühe beim Sterben. Mhm. Ja. Stirb nicht einfach so. Würfel keine Eins.
Nee. Ja. Im falschen Moment. Genau, du bist von der Klippe gefallen. Das ist halt unspektakulär. Ja.
Das ist unspektakulär. Eine Einswürfel ist gar nicht mal so schlimm. Das kann zu richtig coolen Szenen kommen dadurch. Also schlecht würfeln ist nicht schlimm. In Anführungszeichen schlechte Werte zu haben, jetzt zum Beispiel einen Modifier von irgendwie minus 1 oder minus 2, kann nicht schlimm, also muss nicht schlimm sein, weil es können daraus coole Szenen entstehen.
Also ist so eine, würdet ihr sagen, das Würfeln ist sozusagen die Unterstützung zum Zwang zu noch mehr Kreativität, also sozusagen und zur Dynamik, so die dann einfach.
So ein bisschen auch ein Zufallselement.
Ja. Und das Belohnende ist ja nicht unbedingt ein hohes Würfelergebnis, sondern der spielerische Moment, der daraus entsteht. Mhm. Da können auch Momente, die jetzt nicht die große Erfolgsszene oder Erfolgsgeschichte präsentieren, können sehr interessant und sehr spannend sein. Also es gibt viele Momente, in denen ein interessanter Fehlschlag mit all seinen Konsequenzen am Ende mehr Spannung und damit halt auch Belohnung auf eine gewisse Weise aufbaut, als das ein, jo, ich habe alles erfolgreich, hervorreich und glorreich geschafft, das ist fast ein bisschen langweilig.
Das ist eigentlich nichts Positives. Das war auch das, was wir vorhatten mit diesem super Erfolg und total Scheitern sind immer so ein bisschen, da passiert nicht viel, ja, sondern sowieso ein Ja-Aber oder ein fulminantes Scheitern. Ja.
Ihr habt ganz oft von Systemen geredet, so, ne? Also es gibt dieses System und jenes System und überhaupt träuft sich Systeme. Was ist das überhaupt? Ja? Also so ein System, also ich habe vorhin sowas gesagt wie das schwarze Auge, würde ich jetzt mal so verstehen als naiver Mensch, ist so ein System.
Definitiv, genau.
So. Mit so eigenen also was macht ein System aus? Mach mal so rum.
Also für mich macht ein System ein bisschen aus, wie der Regelkern ist, quasi was versucht es zu erreichen und welche Mechaniken setzt es dafür ein. Und da haben wir eben jetzt im Anfang eben D&D zum Beispiel gehabt, auch recht bekannt. Dort ist es ja ein Ziel mit einem möglichst hohen
recht
Wurf.
Recht bekannt, sagt er. zu dem System, das ist jetzt zwar in der fünften Edition, aber D&D war das erste Pen-Paper-Rollenspiel.
Ja.
So, muss man einfach dazu sagen.
Ich wollte gerade noch drauf kommen, dass wir in Deutschland ja mit DSA ein System hatten, das lange, lange Zeit deutlich verbreiteter war, wegen der Vermarktungswege.
DSA, das schwarze Auge.
Mhm, genau.
Mittlerweile auch in der fünften Edition.
Mittlerweile auch in der fünften Edition, wie so viele andere Systeme spannenderweise auch. aber da ist es ja beispielsweise so, dass eben das Unterwürfeln eines Werts und damit eben gerade deine von eben noch gewürfelte 1 eigentlich das super Ergebnis ist, was man möglichst anstrebt. Und damit sieht man halt auch schon, ist es ein bisschen ein anderer Ansatz. Wie wird gewürfelt? Wie ist die Mechanik? Aber das Würfeln allein ist es nicht, sondern es ist auch noch so ein bisschen, versuche ich das System eher zu benutzen, um etwas zu simulieren, versuche ich irgendwelche Abläufe damit mehr zu lenken, also sozusagen wie verläuft die Geschichte, nicht was passiert in der Geschichte. Da gibt es unterschiedliche Ansätze und dann sind wir schon
also fast tief drin in der Spieltheorie. So, dass man so sagt, also wie sehr wird man sozusagen geführt, durch,
ja, aber
durch
es das gibt Regelwerk. Zum Beispiel so Spiele wie so ein Tabletop, was man so Figuren spielt, sowas wie Warhammer.
Tabletop ist aber kein Pen-Paper-Rollenspiel mehr.
Ja, aber da will ich zum Beispiel Schlachten von Armeen simulieren. Und dann ist ganz viel, was für Waffen habe ich, wie sind ja, Abstand, Deckung und. Also das, da wird viel simuliert. Mhm. Und andere sagen zum Beispiel, es gibt Systeme, wo ich eigentlich kaum oder gar keine Regeln habe. Und ich sage, ich will ganz viel so auf... Das geht so in Richtung Improvisationstheater vielleicht schon.
Improvisation, ja. Oder halt erzählerisches Rollenspiel.
Genau, da wird sehr dann auch gar nicht narrativ. Mehr gewürfelt. Da habe ich quasi so ein paar Regeln, um meine Story in Gang zu kriegen. Mhm. Und dazwischen, zwischen diesen Polen spielt sich das so ein bisschen ab.
Und wie viele Systeme gibt es dann sozusagen jetzt?
Ich habe aufgehört zu zählen.
Also es gab jetzt gerade so eine Umfrage von so einem Rollenspiel, von mehreren Rollenspielverlagen, und da war eine Frage, wie viele Systeme kennst du?
Kennen? Ja, aber kennen, ja, wie viele es gibt. Es gibt auch.
Ja, okay, machen wir es mal anders. Wie viele Systeme kennt ihr?
Also ich bin auf 11 gekommen, die ich schon mehr als einmal gespielt habe.
Ja, okay, Markus sagt, wie viele hast du zu Hause?
Ich habe, wie gesagt, aufgehört zu zählen.
Weil so viele.
Also, aber ich.
Ich will jetzt.
Ich sag mal so 50 werden es bestimmt sein.
Vielleicht bei dir zu Hause.
In Systeme, nicht?
Ja. Yeah. Ja. Sag ja. Allein Markus hat 50 Systeme bei sich zu Hause stehen.
Und du würdest auch so spontan die meisten davon so losfahren können?
Die meisten, nein, etliche würde ich sagen, ja. Also und von den meisten habe ich, also von den meisten habe ich zumindest einen gewagen Eindruck, ob ich die jetzt unbedingt sofort losspielen können wollen würde.
Ja.
Das ist ja auch ein bisschen immer, man hat auch nicht immer auf alles Lust. Also nur weil man, keine Ahnung, so und so viele Brettspiele kennt, hat man auch nicht gerade Lust, dieses und jenes Brettspiel zu spielen. Und das ist schon ein bisschen auch so stimmungsabhängig und das schwankt auch, habe ich festgestellt. Also so.
Aber in einer Woche mehr das, in einer Woche mehr jenes. Also für mich ist es tatsächlich so ein bisschen das eine, ist, wie ist die Regelmechanik? Da findet manche Sachen laufen besser oder findet man persönlich besser. Und das andere ist eben, was für eine Story spiele ich.
Time?
Also spiele ich jetzt Systeme? Fantasy?
Hm? Wie viele Systeme Time?
Ich kenne, ich habe oder ich spiele.
Choose one.
Die letzte Frage ist einfach zu beantworten. Da habe ich gerade nur zwei.
Du spielst nur zwei.
Ich spiele gerade nur zwei, ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Systeme ich zu Hause rumstehen habe. Habe ich noch nie gezählt. Weniger als Markus.
Also ich bin bei mir auf 11 gekommen jetzt.
Ich werde jetzt zählen.
Ich habe es noch nicht gezählt.
Und
kennen ein paar Dutzend. Kenne ich bestimmt. Ja. Und habe ich auch bestimmt schon gespielt.
Okay, aber also ihr vermittelt gerade so den Eindruck, es gibt eigentlich hunderte, tausende Systeme de facto. So. Es gibt ein paar sehr große oder beliebte, wie auch immer.
Es gibt halt von vielen Sachen auch immer, ich sage jetzt mal, Abarten und Klone. Und da ist dann auch immer so ein bisschen die Frage, zählt man das schon als eigenes System? Oder ist
wenn
das
man jetzt,
sozusagen okay. nur ein, also der Übergang zwischen, ich sage jetzt mal, Zusatz oder Add-on zu etwas und was Eigenständiges ist halt dann
oder
auch ein bisschen...
Oder ist das... Noch ein Pen Paper oder nicht? Ich habe letztens bei unserem Rollenspiel Verein-Treff habe ich Microscope angeboten. Das ist ein Erzählspiel mit Rollenspielelementen. Also eigentlich das meiste ist so wirklich erzählen, so im Erzählen baut man so eine Welt auf zusammen.
Und deren Geschichte?
Und deren Geschichte? So wirklich so in so einer, also, Zeitlinie.
Geschichte im Sinne von Historie.
Und es gibt halt eine Mechanik da drin, wo man dann Szenen spielt und da kommt dann das Rollenspiel entstanden. Aber da würfelt man dann auch gar nicht mehr, sondern sagt einfach nur, was sein Charakter in der Szene gerade so macht.
Ist ein, also Krimi-Dinner, kennt ihr vielleicht? Ist das noch
Habe ich sowas? Nie gemacht, aber es ist halt auch so in so einem Graubereich.
Du bekommst eine Rolle zugeordnet, du hast Informationen über diese Rolle. Es gibt gewisse Regeln, vielleicht
ist
nicht
eher,
extrem
ist
viele.
Ist eher Live-Rollenspiel.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, das wäre eher in Richtung Live-Rollenspiel ansässig. Live-Rollenspiel ist halt so Pen and Paper auf draußen,
oder,
wo man sich dann auch
oder
halt,
Dinner halt
beim Dinner oder auf einer Burg oder in einer Taverne, wo man sich dann halt auch wie die Figur, die man spielt und verkörpert, kleidet
und verhält.
Ja. Und verhält. So. Also noch
und dann gibt es halt Elemente, die die Geschichte so ein bisschen vorantreiben bzw. lenken und.
Genau, meistens, da würfelt man auch nicht mehr.
Da gibt es dann meistens eher Ereignisse oder Trigger, die irgendwas auslösen.
Ja, da gibt es dann auch NPCs, die die Geschichte vorantreiben, indem...
Ihr habt jetzt ein paar Mal erzählt, hier bei euch im Rollenspiel, in eurem Verein, Gruppe, Treff, irgendwas... oder andersrum, wer spielt?
Ich bin nicht mehr Teil in dem Präsidium, deswegen müsste es hier sein. Ihr seid
Okay, also vor einigen Jahren, ich glaube vier, jetzt fünf? Hast du mich korrigieren,
fünf? Ich glaube fünf.
Ja, fünf. Ja. Ich habe da so ein bisschen Zeitgefühl verloren, also gut, wahrscheinlich schon 4 bis 5 Jahren, haben wir in Freiburg einen Rollenspielverein, der monatliche Treffs veranstaltet, eigentlich traditionell immer der dritte Samstag im Monat, wo man halt, ja, hinkommen kann und einfach die Möglichkeit hat, das Hobby mal auszuprobieren. Verschiedene Spielleiter und Spielleiterinnen bieten immer wieder die unterschiedlichsten Systeme an, sodass man da mal ins ein oder andere einfach auch ganz ungezwungen reinschnuppern kann. Wir haben auf der Homepage entsprechende Ausschreibung, was wird gespielt, kommt man zum Treff. Es gibt eine Rundenvergabe, weil wir haben natürlich in jeder Runde gewisse Plätze. Idealerweise verteilt es sich immer schön automatisch gleichmäßig. Die Realität muss manchmal ein bisschen nachgeholfen werden, aber ich kann wirklich dazu auffordern, wenn es mal nicht mit der Runde klappt, die ihr haben wollt, probiert einfach eine der anderen aus. Das ist manchmal wirklich spannend, was man da entdeckt.
Das sind dann so diese One-Shots, die ihr vorhin erwähnt habt. Also man bereitet sozusagen ein kurzes Abenteuer vor, in das man so reingeworfen wird, was man theoretisch dann auch abschließen kann, weil die Gruppe so
möglicherweise nie wieder
wieder so in dieser Form zustande kommt, weil das alle mal reinschnuppern ist. Genau. Alle mal reinschnuppern, einmal im Monat, das sind wie viele Leute?
Variiert stark, würde ich mal sagen, über die letzten Jahre.
Wir hatten schon bis 40 Leute an einem Treff.
Ich habe schon teilweise gehört, 60. Ja. Aber
das war so vor der Pandemie.
Dann war es halt das Problem, die Räume nicht unterzukriegen tatsächlich.
Ja.
Jetzt beim letztes Mal waren es immer so 4 Runden oder so.
Irgendwas um die 20, hätte ich auch gesagt.
Ja.
So mit 20 Leuten kriegst du immer so 4 Runden gut hin.
Also und dann nimmt man sich, das ist man dann zu 5 quasi, 6, 7.
Genau, und das ist jetzt auch wie das, was du hier gekriegt hast. Du kriegst so einen vorbereiteten, also der Spielleiter kommt oft, hat schon vorbereitete Charakter oder die sind sehr einfach zu bauen.
Mhm.
Genau. Und das Ding ist einfach, wir haben einerseits Leute, die kommen und sagen, ich habe von diesem Pen-and-Paper-Ding gehört. Ich weiß nicht, was das ist. Ich möchte das mal ausprobieren. Wie komme ich da rein?
Also generell so.
Ich habe keine Berührungspunkte, genau. Das sind viele Leute, die kommen.
Jetzt hatten wir letztens welche, die gesagt haben, boah, ich habe das letzte Mal vor 30 Jahren gespielt, aber ich würde mal gern wieder.
Genau. oder zum Beispiel, es gibt auch so Geschäfte hier in Freiburg, die auch Rollenspielzeug verkaufen. Die sagen dann auch, sonst kommen Kunden, sehen halt das 400 Seiten Regelbuch im Regal stehen und sagen, ich würde es mal gerne ausprobieren, aber boah, die 400 Seiten lesen. Genau, die landen dann oft bei uns. Oder was ich persönlich nett finde, es werden unglaublich viele Systeme angeboten, die man nicht kennt. Mhm. Dann kann man einfach mal was ausprobieren, was man sonst nicht spielen würde.
Also sowas so einfach also auch für die, die eigentlich schon lange dabei sind und lange sowas machen, sagen, ich mache jetzt mal was ganz
Wildes. Zum Beispiel letztes Mal hatten wir was, das ist eine Tierarztklinik, die Monster verarztet. Also das Monster von Loch Ness, der lädt hier irgendwelche Werwölfe und so, ja? Und du bist quasi Tierarzt in dieser Klinik.
Und jetzt kommt der Yeti und du musst ihn jetzt
doppeln. Genau, und das liest man sich so durch und denkt, das hört sich irgendwie witzig an, würde ich mal ausprobieren.
Oder man macht Hausbesuche.
Ja, zum Beispiel,
Nehmen als Monster, ja.
Wobei Chaos bei einem Monster natürlich manchmal auch schon spannend genug sein kann.
Baubesuche.
Witzig, ja. Ihr sagt, es gibt einmal im Monat gibt's so einen Treff, der findet immer in der gleichen Ort statt oder woanders? Oder wie ist es?
Zurzeit findet der Treff statt in der Mediathek im Riesenfeld. Wir hatten davor lange Zeit in Beauvoir einen Ort gehabt.
Das Jugendzentrum dort.
Also typischerweise am gleichen Ort. Aber in der Geschichte des Vereins hat es auch schon paar Mal wechseln dürfen.
Genau.
Es gibt auch auf sogenannte Rollenspiel-Cons, Conventions in diversen Städten, wo es dann halt so ein Wochenende lang geht und Wochenende lang Runden angeboten werden, wo halt dann man auch mal hingehen kann und da so reinschnuppern kann.
Der Charme ist natürlich auch so ein bisschen, man trifft sich, sitzt zusammen am Tisch und so. Was wir jetzt während Covid auch viel hatten, dass man auf gewisse Plattformen, also Online-Plattformen umgeschwenkt ist, wie seien es jetzt Discord-Server oder Roll20 oder so, also eine Online-Plattform fürs Pen-and-Paper-Spielen. Das ist dann tatsächlich besser als nix.
Viele Hobbys kamen zum Erliegen.
Ja.
Bei uns wurden neue Gebiete erschlossen und neue Spieler gewonnen.
Lustigerweise habe ich in der Pandemie mehr Runden als jemals zuvor plötzlich gehabt.
Halt online, du hast halt die räumliche Komponente war halt auf einmal weg.
Du kannst aber trotzdem
Pool schöpfen.
Ja.
Trotzdem. Und ich habe halt dieses Online-Rollenspiel mal ausprobiert.
Und ich nehme an, ihr würdet sagen, so grundsätzlich spielt es jeder, der Bock auf Geschichten hat. Oder ist es und dann quer durch?
Also es ist tatsächlich interessant, wie divers sich die Zusammensetzung zeigt, wenn man dann mal so ein bisschen rumfragt, mit wem man es dann da so eigentlich zu tun hat. Weil wie Tiffy vorhin schon meinte, eben es liegt in der Natur des Menschen, dass man einfach gerne Geschichten erzählt und Geschichten ausdenkt. Ich habe auch schon Leute gesagt, nee, also Geschichten denke ich mir nicht gerne, nee, das ist nichts für mich. Aber die meisten Menschen, die ich getroffen habe,
wenn sie es mal gespielt haben, ich glaube, das Klischee ist wirklich so, dicke Nerdkinder, die im Keller sitzen, ja, so dieses, oder so Big Bang Theory, du musst halt irgendwie theoretischer Physiker sein, dass du sowas machst, ja. Wenn man sich tatsächlich die Realität anguckt, da hatte ich schon alles.
Also aber die Leute sollten quasi schon so mittelmäßig die gleiche Sprache sprechen und sich so auch, ich sag mal, riechen können. So, ja.
Ja, das sowieso. Also sich riechen können,
ja,
schon. Also da sollte schon die Chemie in der Gruppe stimmen, weil sonst macht es auch keinen Spaß. Das ist ja immer ein Hobby und mit den Leuten verbringt man sehr viel Zeit.
Genau, und es ist auch eine Gruppenaktivität. Und ich denke, das ist auch etwas, was man da halt auch lernen kann, eben den Umgang mit anderen. Und das ist, also für mich war das sehr, sehr wichtig eigentlich am Anfang, weil ich dadurch auch so ein bisschen gelernt habe, aus mir rauszugehen und auch frei zu reden und solche Sachen. Das sind Sachen, die man da ganz gut eigentlich
in einem. Das war ja vor seine Frage, was machst du jetzt? Du hast einen, der eigentlich kein Wort rausbringt, einen, der die ganze Zeit reden will in der Gruppe.
Ja.
Also wie kriegst du die unter einen? Und das sind dann auch so Sachen, ja, dass jeder sein Spotlight kriegt, dass du sagst, wir machen zum Beispiel einfach rundum, jeder kriegt 5 Minuten. Ja.
Ja.
Also das wäre jetzt
hart reglementiert.
Aber man achtet halt schon ein bisschen drauf. Und man kann, viele sagen immer, ja, das ist die Aufgabe der Spielleitung, das sehe ich nur bedingt so. Ich finde, das sollte eine Gruppenaktivität sein, dass man so ein bisschen drauf achtet, dass wirklich jeder seine Momente bekommt, dass jeder nicht untergeht. Klar wollen viele oder einige immer sehr aktiv sein und andere sind da eher ein bisschen zurückhaltend und sagen, warum soll ich was sagen, der redet ja schon die ganze Zeit, aber
der macht das so gut oder die macht das so gut.
Es gibt auch tatsächlich auch Spieler, die sehr viel Spaß dabei haben, den anderen zuzuhören. Mhm. Das höre ich auch immer wieder. Wenn man die dann förmlich in die Aktivität zwingt, fühlen die sich gar nicht wohl damit.
Ich hatte auch schon Runden, wo waren wirklich Leute dabei waren, die haben 3 Sätze gesagt an einem kompletten Nachmittag irgendwie. Und da habe ich gedacht, oh Gott, das muss jetzt voll katastrophal für die gewesen sein. Und die haben dann gemeint, das war eine total super geile Runde. So immer gerne wieder. Wir fanden das voll gut. Ja. Also
die Menge an Aktivität, die jemand braucht, um aus Spaß aus einer Runde zu ziehen, variiert, glaube ich, wirklich auch von Spieler zu Spieler.
Ja, und wenn man dann als Spielleiter denkt, haben jetzt meine Spieler Spaß oder nicht, war das okay, dann kann man die danach nach dem Spiel auch mal fragen.
Was?
Und mit denen darüber reden. Und
jetzt, das ist auch tatsächlich bei gewissen Systemen ist es tatsächlich auch ein integraler Bestandteil, dass man nachher diese Stars and Wishes hat. Also quasi, dass jeder so ein bisschen sagt, was fand ich gut an diesem Abend, was fand ich schlecht und was würde ich mir gerne wünschen. Ja?
Achso, dass man nochmal zusammenfasst, so sagt, hey, also was haben wir sozusagen gemeinsam erreicht?
Oder was eigentlich auch gemacht wird heutzutage, ist viel, dass man eine Session Zero macht. Wir wollen jetzt eine neue Runde machen und dann setzen wir uns zusammen und sagen, okay, wer hat worauf Lust und wer stellt sich was wie vor, dass man einfach mal so ein bisschen abklärt.
In der Metaebene ein bisschen rumdengelt.
Ja, zum Beispiel, es gibt Leute, die sagen, oh, jetzt gerade wir kämpfen gegen Monster, dann gibt es Leute, oh, wir wollen brutale Splatter haben und das ganz genau erklärt haben, wie jetzt irgendwelche Körperteile wegfliegen und so. Und andere sagen halt so, boah, nee, brauche ich
gar nicht.
Ja, das ist so. Und das kann man eigentlich immer ganz gut abklären, dass man da irgendwie so gemeinsam Punkte findet.
Ja. Also das kommt, die Chemie muss stimmen, aber die Sprache muss auch stimmen dann offensichtlich, weil sonst hapert es ja auch. Also wenn man sehr unterschiedlich ist, sich nicht gut versteht, sage ich mal blöd, weil der eine Französisch redet, die andere Spanisch und der dritte nur mäßig gut Deutsch.
Also mäßig gut Deutsch habe ich schon in Runden gehabt, aber verschiedene Sprachen eher nicht. Nee. Also man einigt sich schon auf eine Sprache, ob die dann alle gleich gut sprechen, ist immer noch ein anderes Thema, aber...
Ja, wir haben einige Leute, die sagen dann, okay, wir können nicht so gut Deutsch, aber Englisch geht ganz gut. Das funktioniert aber eigentlich, hatte ich so den Eindruck, gut.
Also meine letzte Runde, die ich auf dem Treff hatte, war auch in Englisch gehalten.
Genau.
Und da hat einer gefragt, ich kann kein Deutsch, könnten wir die vielleicht in Englisch machen? Haben wir kurz in der Runde rumgefragt, haben die anderen gemeint, kriegen wir hin. Ich würde sagen, bis auf vielleicht einen der Spieler oder so, war das auch vollkommen gut und flüssig.
Bei ihm hakelte es ein bisschen, aber es ging auch gut. Genau, da viele Leute sagen dann, ich spreche nicht gut Deutsch, aber ich verstehe Deutsch gut. Also der Deutsche kann in Deutsch reden, den verstehe ich. Und ich rede dann in Englisch und der kann gut genug Englisch, dass er mich versteht. Das
und wenn nicht, ist das spieltreibendes Element.
Genau, kann es auch sein. Ja.
Okay. Wenn jetzt jemand Bock hat und dazukommen will, dann guckt er bei euch auf die Webseite und guckt, wann das nächste Mal Treffen ist und versucht sich da so anzumelden, dorthin zu kommen, mitzumachen. Oder wie ist das?
Wäre wahrscheinlich mit das Einfachste.
Ja, wobei er oder sie sich gar nicht anmelden muss, einfach hinkommen.
Mhm. Weil es einmal im Monat quasi fest stattfindet.
Erstmal so, ja.
Ja.
Wenn derjenige will, kann er sich noch beim Discord-Server Hallo sagen. Mhm.
Das sieht man dann aber auch alles auf der Webseite quasi.
Ja. Von euch. Haben wir Link auf Discord-Server, Markus?
Aber also es wird demnächst mal diskutiert, wie wir die überarbeiten. Aber
Klassiker. Ne? Es wird bald die nächste Version.
Ja, ja. Die es gibt immer noch die nächste.
Was hast du vorhin gesagt? Alles ist in Version 5 gerade? Oder ist es?
Es gab sehr viel
in
Version
6. Shadowrun ist Version 6.
Ja, die sind vorgeprägt.
Über Shadowrun reden wir nicht.
Also es gibt dann auch die Version 6 eurer Webseite, denke ich dann mal bald. Die anderen überspringt man einfach. Künstlerisch.
Ja, mal gucken.
Ihr habt mir noch einen Zettel zugesteckt, quasi ganz am Anfang. Da steht drauf Safety Tools.
Safety Tools,
ach ja.
Sicherheitswerkzeug.
Ja, ja. Danke. Was ja, ist das?
Wir haben schon über, Tilly hat das Session Zero angesprochen, wo man auch darüber reden sollte, wenn es irgendwelche Themen gibt, die man einfach nicht im Spiel ansprechen will. Also wirklich Themen, die mir irgendwie unangenehm sind. Ich sag da immer gern, Vergewaltigung und sowas in die Richtung möchte ich einfach in meinem Spiel nicht als Thema haben.
Gewalt an Kindern lese ich oft.
Gewalt an Kindern.
Gewalt gegen Tiere, du ernst, ganz viel. Ja.
Sollen keine Tomaten vorkommen?
Okay, Tomaten.
Es gibt manchmal Sachen, die sind wirklich komisch. Genau. Und oder da, deswegen ist es wichtig, darüber zu reden.
Spinnenphobie. Irgendwelche, oder Phobien, sowas. Sowas, wo sich derjenige, ob jetzt Spieler oder Spielleiterin, wirklich unwohl fühlen dabei. Das kann man dann auch in dieser Safety.
Genau,
also das Zero, Session Zero.
Es gibt dann normalerweise eine Liste mit Lights and Veils, heißt die Linie, und Schleiern. Also Themen, die gar nicht angesprochen werden sollen. Themen, die quasi vorkommen können, aber nicht ausgespielt werden.
Und nicht beschrieben werden.
Und so ein paar Sachen sind, dass auch wenn ich ein Thema bringe, wo ich sage, das will ich nicht drin haben, wird nicht diskutiert, wieso. Also das ist tatsächlich eine Hürde für viele Leute, die sagen,
ich habe
mit irgendeinem Thema ein Problem und aber möchte mich aber nicht rechtfertigen müssen. Ja. Zum Beispiel, es kommen keine Tomaten in dem Spiel vor. Dann könnte ich sagen, ja, aber wieso? Hä, was ist dein Problem mit Tomaten?
Das würde eine Riesendiskussion vom Zaun brechen, weil kein Mensch würde verstehen, warum.
Und die Person sagt einfach so, ist so, Punkt. Und dann wird es auch einfach akzeptiert.
Und dann gibt es halt auch noch die Mechanik, das hat die X-Karte, die man dann auch während des Spiels kann man auch sagen, hey, dieses Thema, auch wenn wir es vorher nicht besprochen haben, merke ich gerade, das geht mir zu weit, bitte aufhören, bitte überspringen, nächste Szene.
Also klassisches Thema da ist, man hat gerade ein persönliches Erlebnis gehabt, das war Monate nach der Session Zero, also Todesfall in der Familie ist ein ganz häufiges Thema, dass die Leute dann zum Beispiel sensibel sind auf Charaktertod. Also da merkt man das halt, also Elternteil verstorben oder so und du hast kurz drauf eine Todesszene in der Gruppe, das hat schon.
Und wenn die dann ausgeschmückt werden würde, wäre es halt einfach, ist der Spaß, alles weg.
Genau, das würde halt für die Person in dem Moment alles ruinieren und das will man dann halt in dem Moment auch nicht haben. Und dann kann man sagen, okay, Cut an der Stelle, machen wir ein bisschen anders weiter, springen wir, gehen zur nächsten Sache über oder wie auch immer.
Und oft sind es dann so Kleinigkeiten, eben wenn es jemand, der Arachnophobie hat, ja, das Endmonster ist eine Riesenspinne. Ja. Dann irgendwie Riesenkakerlake, hat ein paar Beine mehr, ist gut. Ja, oder Riesenratte oder Riesen, keine Ahnung was.
Hauptsache keine Spinne.
Genau, das ist alles gut. Ja, das kann auch viele Tentakel haben.
Ich hatte meine Mitspieler, die auch eine Arachnophobie hatte, du stellst mir keine Miniatur an der Spinne auf den, stell einen Drachen hin, ist okay, aber bitte keine Spinne.
Genau.
Aber okay. Der Spinnen durfte man reden, aber man durfte sie nicht hinstellen.
Ja, das ist ja auch ein bisschen die Frage, ist es für denjenigen ein Problem, dass ich die Kreatur beschreibe? Allein die Vorstellung dessen ist schon zu viel? Oder geht es wirklich nur um das, wenn er sie direkt vor sich sieht? Mhm. Und muss es dann wirklich eine Spinne sein oder reicht schon aus, wenn es nur 8 Beine hat?
Das kann man vorab klären oder halt, wenn es dann doch im Spiel vorkommt, so einfach sagen, hier, nee, keine Spinnen. Und dann, wie gesagt, überspringt man es.
Und das macht ihr bei den, ich sag mal, einmal im Monat Treffen auch gleich so? Dass das gleich drin ist, oder? Also, oder ist das so ein bisschen zu viel?
Nahegelegt, das auf jeden Fall anzusprechen. Ja. Weil oft wissen ja auch Leute, ich habe jetzt ein Problem damit. Mhm. Ja, was man einfach mal in die Runde fragt, hey, gibt es irgendwie ein Thema, das sollen wir außen vor lassen? Ja.
Und gerade bei den Treffs, wo du die Leute halt null kennst, oft ist das, finde ich, nochmal einen Ticken wichtiger als vielleicht in einem Freundeskreis, wo man einfach schon viel privat über sich auch weiß.
Ja, wobei da ich jetzt eher so machen würde, hey, es gibt dieses Tool, diese X-Karte nennt sich das, wenn wir irgendwas hier im Spiel ansprechen, wo ihr euch nicht wohlfühlt, dann sagt Bescheid,
also
oder springst jetzt nicht ausführlich darüber reden und eine Liste machen, wie es jetzt bei einer längeren Runde in einer
Session Zero machen würde. Wir hatten auch schon Listen geführt,
aber es sollte auf jeden Fall auch dafür empfänglich sein, so, weil wir sind alles ja. Menschen und wollen zusammenspielen, wir wollen zusammen halt Spaß haben und genau. Soll halt jedem Spaß machen.
Und das ist auch so, wir hatten zum Beispiel in einem Fall auch gesagt, wir machen eine Liste, einfach so ein Google Sheet zum Beispiel, wo Leute Sachen eintragen können. Weil die haben dann auch schon so, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass mir dieses Thema unangenehm ist, weil dann ist es ja klar, dass es von mir kommt und so, ja. Dann kann ich auch sagen, jo, wir machen irgendwie eine Liste online schnell, irgendwas, ja.
Und man macht einfach nur ein Häkchen dran, fertig.
Genau, und man macht ein Häkchen dran oder trägt was ein und sieht dann nicht, von wem das kam. Mhm.
Weil ich stelle es mir, also das ist eigentlich total super, dass man sagt, es gibt quasi diese, ich sag mal, Trigger Protection, wenn man so will, so, und dass man einfach versucht, die Leute einfach davor zu schützen, dass sie einfach eine scheiß Erfahrung oder einen scheiß Tag haben, wie auch immer, den sie gar nicht hätten haben wollen, den sie vielleicht auch gar nicht erwartet haben. Aber ich stelle es mir halt auch schwierig vor, sozusagen in vornherein bei einer Gruppe, die man doch nicht so gut kennt, zu sagen, und übrigens, ich habe A, B, C, D, also ich habe keinen Bock, über Tod zu reden, weil mein Vater gestorben ist, und über Vergewaltigung zu reden, wegen dieser Erfahrung, und also das ist ja dann auch Blödsinn.
Ja, aber auch nicht die Bedingung, dieses, man muss nicht sagen, warum, sondern es ist halt einfach so.
Und
ist halt
menschlich. Es gibt, ich finde es halt eben wichtig, dass es ist einfach eine Hürde für viele Leute, die sagen, ich fände es cool, aber ich habe eben dann keinen Bock auf diese Diskussion, ja, oder auf, dass ich mich rechtfertigen muss wegen irgendwas, deshalb gehe ich da schon gar nicht hin. Und wenn man denen halt vermitteln kann, wir das haben so gewisse Regeln, die das halt ausschließen, oder es gibt auch Online-Communities, deren Steckenpferd ist das, sage ich mal so ein bisschen, die genau sagen, also auch gerade so Leute, die aus der LGBTQT-Community sind und so, ja, die dann auch sagen, sie haben da auch keinen Bock drüber zu diskutieren. Ja, da gibt es halt auch so Communities, wo sie sagen, okay, da sind es viele Leute, die so sind wie du. Das ist auch so ein bisschen Safe Space für dich dabei.
Gibt es da so, wie ist das Geschlechterverhältnis beim Spielen?
Unterschiedlich.
Ja. Also klischeehaft sagt man immer, es sind weiße, nerdige Männer. Das stimmt aber nicht.
Mehr. Also rein vom Geschlecht her, glaube ich, immer noch mehr Männer als Frauen, jedenfalls die Runden, in denen ich bin.
Ja.
Ich habe aber auch schon von nur Frauenrunden gehört.
Also ich würde sagen, so in dem Umfeld, wo ich bin, 20% Frauen. Tendenz,
40.
Tendenz stark steigen. Also beim Treff sieht man das jetzt auch, dass wir da schon Treffs hatten, wo wir bei 50-50 waren, oder?
Ja.
Und die kommen auch alle wieder, oder? Das ist dann shocking news. Ich komme nie wieder.
Nee.
Nein, es haben schon immer Frauen Rollenspiel gespielt. Es haben schon immer Frauen mitgemacht. So, also, ne, mal um dieses Klischee aufzubrechen.
Du bist ja jetzt auch hier, ist ja auch.
Ich meine, ich mach das über 20 Juhu. Jahre lang schon.
Was ist euch noch besonders wichtig? Noch letzte Worte quasi? Oder fangen wir es anders an. Euer Lieblings, wie heißt das System? Und was würdet ihr den Leuten, die jetzt Bock haben, mal vorbeizukommen, mitgeben? So?
Mein Lieblingssystem ist im Moment wirklich D&D 5e. Auch wenn es eher, ich nenne es immer klassisches System ist, aber ich mag es gerade total gerne, weil es irgendwie rund ist. Und das, was ich mitgeben will, ist, komm zum Treffen, spiel mit.
Dein Spiel, Tiffy?
Super, viel Spaß.
Auf jeden Fall Shadowrun.
Das ist auf jeden Fall was anderes.
Dark Future Cyberpunk Spiel, was so in einer dystopischen Zukunft spielt. Da kann man sich tatsächlich auch über die Regelmechanik, also über das System streiten, wie gut oder schlecht es ist. Aber ich finde quasi die Lore, nennt man das immer, also die Background-Story zu dieser Welt, finde ich sehr, sehr cool.
Ja. Zu Blade Runner.
Genau, ja, Blade Runner mit Magie.
Und Fantasy-Elementen, ja.
Genau.
Für mich ist es tatsächlich momentan City of Mist. Und das ist eher ein bisschen erzählorientierter. Man spielt in einer Stadt, in der Übernatürliches existiert und jeder Spieler oder jede Spielerin eine Verkörperung einer Legende, eines übernatürlichen Wesens ist. Das Spielsystem an sich zielt darauf ab, dass man Detektiv- oder Nachforschungsgeschichten primär spielt, und die Mechaniken unterstützen halt da eher das Erzählerische und weniger die Simulation. Und das ist etwas, was mir zurzeit einfach sehr, sehr viel Spaß macht und was man meines Erachtens nach auch sehr gut, sehr spontan einfach spielen kann.
Das war im Radio für euch Time, Tiffy und Markus, die über Pen and Paper Rollenspiele so einen Einblick gegeben haben und dazu einladen, einmal im Monat dazu zu kommen, zu einem offenen Abend, Tag, wie auch immer.